was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben jetzt Teil Nummer 7 und es geht um die Baptisten. Und ich lade Sie wieder ein, dass wir zu Anfang des Themas zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt wieder Gelegenheit haben, mit dir zu reden, mit dir Verbindung zu haben. Und wir bitten dich, dass du bei uns bist, dass du mit deinem Heiligen Geist unser Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen, wenn wir es lesen, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Wir bitten dich, dass du uns dich immer wieder offenbaren möchtest, dass wir Zeit finden, dein Wort zu lesen, das zu studieren, dass wir uns damit beschäftigen können und dass wir deinen Willen und dein Wort besser verstehen. Sei du es mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, in dieser Serie geht es ja darum, dass wir überlegen, was sagt die Bibel über biblische Lehren, Inhalte. Denn es geht ja in der christlichen Religion sicherlich einmal um die Bibel als Gottes Wort, aber auch um Jesus Christus, meine Person. Und er sagt uns ja in der Bibel, was ihm wichtig ist. Denn die Lehren der Bibel sind ja nicht im Gegenteil, ein Gegenstück zu dem Leben mit Jesus, sondern es ist eine Ergänzung. Weil Jesus ja auch sagt, was er ja, für uns vorgesehen hat und was wir glauben können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns über Lehren Gedanken machen und über die biblischen Lehren vor allen Dingen. Und natürlich auch die Lehren in Verbindung mit dem, was die verschiedenen Kirchen sagen. Und wir sind jetzt in dem zweiten Block. Der erste Block ging um die Großkirchen. Und im zweiten Block geht es um die Freikirchen. Beim letzten Teil hatten wir im Teil Nummer 6 die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gehabt, die wir da angeschaut haben und besprochen haben. Und jetzt sind wir bei Teil Nummer 7, die Baptisten. Und hier ist es so, dass eigentlich die Baptisten und die Adventisten, dass die relativ ähnliche Strukturen und auch ähnliche Glaubensinhalte haben. Wir haben jetzt wieder 4 Teile. Erstens die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise. Fangen wir mit dem ersten an, die Geschichte und Verbreitung. Die Baptistengemeinde, Kirche, ist eigentlich eine der ältesten Freikirchen. Die anderen sind alle eigentlich danach entstanden. Und der Ursprung war 1609 in Amsterdam. Der anglikanische Priester John Smith ist dort und hat eigentlich damals die baptistische Kirche gegründet. Und die Vorläufer der Baptistenkirche war die Täuferbewegung. In der Vorreformation waren vor allen Dingen die Waldenser auch aktiv und die waren ja von Norditalien ausgehend, haben sie ja eigentlich ganz Europa missioniert, kann man sagen. Und sie haben auch die Erwachsenentaufe gehabt und viele Täufer gehörten eigentlich zu den Waldensern. Und bei der Täuferbewegung war es damals so, es gab zwei Zweige. Der erste Zweig, das waren so die Schwärmer. Das heißt, das waren welche, die eigentlich die Bibel schon wieder abgelehnt haben, weil sie sagten, wir werden vom Heiligen Geist direkt geführt. Und da gab es viele Elemente und Situationen, die nicht gut waren. Aber es gibt einen zweiten Zweig von der Täuferbewegung und das waren eigentlich von denen, die von den Waldensern beeinflusst waren oder Waldenser selbst auch, die dazugehörten, die sehr nüchtern waren, bibeltreu waren und eigentlich die Bibel, so wie sie war, auch ernst genommen haben und ausgelebt haben. Und aus dieser Täuferbewegung, aus diesem zweiten Zweig, sind die Baptisten entstanden. Und Baptisten war zuerst einmal ein Spottname gewesen, weil das Wort Baptizo aus dem Griechischen heißt ja taufen oder untertauchen. Und weil sie eben darauf Wert gelegt haben, dass die Taufe eine Erwachsenentaufe mit Untertauchen sein muss, wurden sie Baptisten genannt als Spott. Aber irgendwann hat sich das so etabliert, dass sie selbst diesen Namen übernommen haben und das nicht mehr als Spott, sondern eigentlich als Ehre oder als Privileg angesehen haben, wenn sie so heißen. Ja, 1612 sind sie dann in Großbritannien gegründet worden. Und es dauerte dann einige Zeit, bis dann ging es ja auch von Großbritannien aus in die USA. Besser gesagt, damals war es dann noch kein Staat, sondern das waren erst noch die Vorläufer, Bundesstaaten. Und bis dann das gegründet worden ist, 1776, die amerikanische Verfassung. Und dann kam es dann auch wieder nach Europa zurück und hat sich auch in Europa weiter verbreitet. Und 1834 sind die Baptisten in Deutschland gegründet worden. Zuerst waren sie mit den Mennoniten verbunden, weil sie auch von der Lehre her den Mennoniten sehr ähnlich sind. Aber sie haben sich dann irgendwann von den Mennoniten dann auch wieder getrennt, weil sie doch gesehen haben, dass es dort auch Unterschiede gibt und gab, wo sie gesagt haben, dass sie dann eine eigene Kirche und Organisation weiter haben. Bekannte Baptisten sind William Carey, der auch damals in der ersten Zeit sehr viel Einfluss hatte auf die baptistische Kirche. Und natürlich der Charles Spurgeon, der einer der bekanntesten und vervollmächtigsten Prediger war, uns da auch sehr viel Segen gebracht hat. Es gibt auch sehr viele Baptisten, auch in neuerer Zeit, in der Politik und auch in der Kirche und Gesellschaft, die zur baptistischen Kirche gehören und aber auch in der Öffentlichkeit bekannt sind. Ja, die Verbreitung. Es gibt weltweit ungefähr 50 Millionen Baptisten und in Deutschland ungefähr 82.000. Und in Deutschland heißen sie eigentlich nicht Baptisten, sondern sie heißen Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Und zwar ist es deswegen, weil sie hatten im letzten Jahrhundert, ich glaube im zweiten Hälfte des Jahrhunderts, haben sie sich zusammengeschlossen mit verschiedenen Freikirchen. Dazu gehörten die Baptisten und andere Freikirchen auch. Und deswegen haben sie dann das Wort Baptisten nicht in diesen offiziellen Namen reingetan, weil eben auch andere dazugehörten oder gehören. Aber deswegen tun sie das Wort Baptisten in Klammern als danach schreiben. Also das heißt dann offiziell Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, in Klammern Baptisten. Ja, und die Baptisten sind ähnlich organisiert wie auch andere Freikirchen. Und zwar, dass eigentlich die einzelnen Landeskirchen unabhängig sind. Und die Dachorganisation ist nur ein loser Verbund, sondern die Unabhängigkeit der Einzellandeskirchen ist sehr, sehr hoch. Ja, das ist zum Beispiel in der Eventgemeinde anders. In der Eventgemeinde ist ein stärkerer Verbund da, dass alles eine Kirche ist, weltweit eine Kirche ist, die dann nur in verschiedenen Teilen organisiert und gegliedert ist. Während hier die einzelnen Landeskirchen eigenständige Kirchen sind, die dann nur im losen Verbund übergeordneten Sinn dann auch in Verbindung haben. Gut, das war ein bisschen über die Struktur und über die Geschichte und über die Verbreitung. Schauen wir uns jetzt mal an, wo die Baptisten in ihren Lehren mit der Bibel übereinstimmen. Wie auch bei den meisten Freikirchen haben sie auch die vier Soli der Reformation. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia und Sola Fide. Sola Scriptura heißt, die Bibel ist die Grundlage. Solus Christus, die Erlösung ist allein durch Jesus Christus. Sola Gratia, Erlösung ist Gnade. Wir werden erlöst nur allein aus Gnade. Und Sola Fide, die Erlösung ist allein durch den Glauben. Ja, das habe ich in anderen vorigen Vorträgen schon ein bisschen ausgeführt. Wer da noch mehr darüber wissen will, kann sich das dann dort anschauen. Ja, welche weiteren Übereinstimmungen mit der Bibel finden wir bei den Baptisten? Natürlich die Inspiration der Bibel. Und zwar, sie gehören auch eigentlich mehr zu den konservativen Christen, das heißt, die Bibel wirklich, wie sie da ist, auch ernst nehmen. Natürlich gibt es auch in jeder Freikirche heute auch liberalere Strömungen, die das Ganze versuchen aufzuweichen, aber prinzipiell ist die baptistische Kirche auch, dass sie sagen, was die Bibel sagt, ist so, wie es da steht, auch wichtig und ernst zu nehmen und auch wörtlich zu nehmen. Natürlich, wie ihr Name das sagt, die Taufe durch Untertauchen. Ja, Baptizo heißt Untertauchen. Und deswegen haben sie auch die Glaubenstaufe von Erwachsenen durch Untertauchen. Und das ist ihnen sehr wichtig. Das war damals schon ein Punkt, warum sie sich an der großen Reformation nicht beteiligt haben oder sich nicht angeschlossen haben, weil sie sagten, die Großkirchen und auch die protestantischen Großkirchen, die lutherische Kirche und auch die reformierte Kirche und die unierte Kirche, die haben die Erwachsenentaufe oder die Untertauchen abgelehnt. Deswegen haben sie gesagt, weil uns das so wichtig ist, können wir da nicht mitmachen, sondern wir machen dann unsere eigene Kirche, wo das auch ausgelebt wird, was wir erkannt haben aus der Bibel. Punkt 7, Trennung von Kirche und Staat. Und hier muss man sagen, sind die Baptisten eigentlich immer schon ein Vorreiter gewesen. Die Reformationsgemeinden und auch die Reformatoren selbst haben das Prinzip noch nicht verstanden gehabt. Luther hat immer noch gesagt, dass hier der Staat die Aufgabe hat, die Kirche zu schützen und auch, dass die Kirche die Aufgabe hat, durch den Staat auch an die Menschen heranzutreten. Ja? Aber sie haben diese Trennung von Kirche und Staat haben sie sehr stark gefördert und diese Prinzipien auch. Und zwar, das war dann auch in Amerika. Ja? Es waren viele Baptisten nach Amerika ausgewandert und dass auch Amerika 1776 in der Verfassung das First Amendment gegeben haben, dass sie gesagt haben, wir müssen Kirche und Staat getrennt halten, damit niemals Verfolgung ausgeht vom amerikanischen Boden. Das ist mit darauf zurückzuführen, dass die Baptisten da Einfluss drauf hatten und das als Prinzip selbst ausgelegt und umgesetzt haben. Achtens, das allgemeine Priestertum. Und zwar ist es auch etwas, was die Freikirchen sehr stark, eigentlich alle Freikirchen, sehr stark in den Vordergrund stellen, dass sie nicht sagen, wir haben hier eine Kirchenstruktur, wo der Priester alles macht, denn in den Großkirchen, katholische Kirche und auch die evangelischen Kirchen und auch orthodoxe Kirchen, ist es eigentlich so, dass man sagt, wir haben hier die Priester, wir haben den Klerus und wir haben die Laien. Und der Klerus steht über den anderen, der ist so besonders und der hat eben Privilegien, die nur er machen darf. Gewisse Amtshandlungen darf nur der Klerus machen und deswegen ist, und das Volk ist eigentlich nur dazu da, dass sie das hört und kommt und glaubt. Während die Freikirchen immer sagen, nein, jeder hat seinen Platz in der Gemeinde. Jeder soll sie einbringen und jeder soll irgendwo auch das ausleben und praktizieren. Und dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen dem Klerus und den Laien, sondern dass das allgemeine Priestertum da ist. Dass jeder Gläubige ist ein Priester. Jeder Gläubige kann auch andere Menschen zu Gott führen und auch andere das vermitteln von anderen Menschen zu Gott. Und dass auch jeder Gläubige auch jedes Amt, jede Aufgabe in der Gemeinde übernehmen kann. Ja, und deswegen ist auch gerade bei den Freikirchen sehr, sehr häufig auch so, dass auch die Frauen von vornherein auch mehr Möglichkeit haben, sich einzubringen, aktiv mitzugestalten. Das allgemeine Priestertum ist gerade bei den Baptisten auch sehr wichtig und sehr im Vordergrund. Und neuntens, Jesu Wiederkunft. Dass sie auch glauben, dass Jesus wiederkommt, dass er bald wiederkommt und dass die Wiederkunft wichtig ist, dass wir uns darauf vorbereiten und dass sie ein wichtiges Fundament, ein wichtiger Baustein für den ganzen Erlösungsplan und auch die Vollendung von Gottes Reich darstellt. Ja, das waren so ein bisschen auch die Übereinstimmungen von den Baptisten mit der Bibel. Schauen wir uns an, wo es Abweichungen gibt. Und hier muss ich auch nochmal sagen, dass es in jeder Kirche aufrichtige Menschen gibt und Gläubige gibt, die bekehrt sind und die auch mit Gott leben. Und auch natürlich, wenn wir von Abweichungen sprechen, dass auch viele Kirchen, auch gerade die baptistische Gemeinde, sehr, sehr eng am Wort Gottes ist und sehr viel umsetzt, was die Bibel auch so sagt. Und wenn wir über Abweichungen sprechen, dann wollen wir nicht kritisieren oder andere nur schlecht machen, sondern einfach gucken, was sagt die Bibel und wo gibt es hier eben andere Lehren und andere Abweichungen, die man da feststellen kann. Gut, ich zuerst mal das aufzählen und dann nachher in die Einzelheiten gehen. Einmal die geheime Entrückung, der Dispensationalismus. Zweitens die Lehre der Unsterblichkeit der Seele. Drittens die ewige Qual in der Hölle. Viertens einmal gerettet, immer gerettet. Fünftens die Sonntagsheiligung. Und sechstens die Lehre, dass das Gesetz mit Jesu Tod aufgehoben ist. Schauen wir uns erstmal die Dinge im Einzelnen an. Erstens die geheime Entrückung. Es ist interessant, dass gerade bei den Baptisten die Endzeit und auch die Prophetie eine Rolle spielt. eine größere Rolle als in den meisten anderen, gerade auch in den anderen Großkirchen. Aber sie haben dann eine Auslegung von den letzten Ereignissen, die nicht so ganz dem biblischen Wort entspricht, dem Text selbst entspricht. Und zwar, sie glauben, dass 3,5 Jahre vor Jesu echten Kommen an den Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit, dass es schon mal eine Wiederkunft gibt. Eigentlich glauben sie, dass es 2 Wiederkünfte Jesu gibt. Einmal kommt er unsichtbar wieder und dann werden alle Gläubigen, die leben, entrückt werden in den Himmel. Und dann werden sie 3,5 Jahre mit Jesus im Himmel leben und dann kommt Jesus ein zweites Mal wieder und dann kommt er mit den Gläubigen auf diese Erde wieder und wird auf diese Erde ein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten. Ja, und warum sie das von 3,5 Jahren ausgehen, das nehmen sie aus Daniel Kapitel 9. Dort haben wir die 70-Jahr-Wochen. Und dann sagen sie, naja, okay, die letzte Woche, die trennen sie von den 69 Wochen ab und legen die letzte Woche in die Endzeit. Die 69 anderen Wochen legen sie in die Vergangenheit, die letzte Woche in die Endzeit und sagen dann, in der Mitte der Woche werden Speisopfer abgeschafft werden. Das heißt, da passiert irgendetwas. Und die ersten 3,5 Jahre gibt es eine Verkündigung der Gläubigen. Und zwar dann in der Mitte dieser Zeit, nach 3,5 Jahren, werden die Gläubigen entrückt werden in den Himmel. Und dann kommen nochmal 3,5 Jahre, bis Jesus dann sichtbar wiederkommt in den Wolken des Himmels. Aber ich denke, diese Lehre ist nicht biblisch. Es gibt übrigens auch in Amerika viele Bücher und Filme darüber, auch die geheime Entrückung, die da geschrieben worden sind. Und es hat einen großen Einfluss gehabt, auch von Tim LaHaye und von anderen. Die Bibel sagt dazu, im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und Vers 17, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das heißt, dieser Text ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil Paulus uns hier deutlich macht, dass die Entrückung der Gläubigen nicht vor der Wiederkunft stattfindet, sondern während der Wiederkunft. Hier steht nämlich, dass Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit und dass es hörbar sein wird und laut sein wird. Und das ist also ganz eindeutig Jesu Wiederkunft beschrieben. Die Bibel kennt auch nur eine Wiederkunft Jesu. Und wenn sie davon spricht, dass Jesus vom Himmel herabkommt, dann ist das immer das gleiche Ereignis. Das ist das gleiche Ereignis wie in Matthäus 24, Vers 30, wo es heißt, dass er in der Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit kommt. Ja. Und dann steht hier auch, dass dann die Gläubigen auferstehen werden. Ja. Und die Gläubigen stehen auf, die toten Gläubigen stehen auf, wenn Jesus kommt in der Wolken des Himmels, wenn übrigens dann auch die ganze Welt zu Ende sein wird, das wird das Ende der Welt sein. Und dann werden die lebenden Gläubigen mit den auferstandenen Gläubigen entrückt werden zu Gott. Die werden erst noch verwandelt werden, die Totengläubigen werden gleich mit einem neuen Körper aus ihren Gräbern herauskommen und die lebenden Gläubigen werden in diesem gleichen Moment verwandelt. Die kriegen einen neuen Körper, einen unsterblichen Körper, in dem Moment, wo die Auferstehung der Gläubigen stattfindet. Und dann werden sie alle gemeinsam in den Himmel gehen, Jesus entgegen und dann werden sie bei ihm sein alle Zeit. Bei der Wiederkunft wird nicht Jesus auf die Erde kommen und hier leben, sondern er kommt herab, er wird diese Erde nicht betreten und dann werden die Gläubigen mit ihm in den Himmel gehen. In Johannes 14, Vers 3 sagt Jesus auch, wenn er fertig ist, die Wohnungen vorzubereiten, dann will er wiederkommen, um euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin, sagt Jesus. Das heißt, Jesus kommt wieder, um uns dort mitzunehmen, wo er jetzt ist. Und wo ist er jetzt? Im Himmel. Das heißt, dass wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Gläubigen mit Jesus in den Himmel gehen und dort im Himmel 1000 Jahre sein und Gericht mit Jesus halten. Und nach den 1000 Jahren wird Gott die neue Erde schaffen, wo dann der feurige Pfuhl sein wird, und das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, wo dann die Gottlosen bestraft werden und wo dann Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, wo es keine Sünde und keinen Tod mehr geben wird, wo wir dann mit Gott in der Ewigkeit leben werden. Deswegen ist es so, dass die Geheimentrückung eine Lehre ist, die weit verbreitet ist, gerade unter ernsten Christen, aber die dem biblischen Text widerspricht. Sie verwenden oftmals den Text für die geheime Entrückung, wo steht, zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird angenommen, die andere wird zurückgelassen. Und da sagen sie ja, guck, da sieht man, mitten bei der Arbeit, auf einmal wird der andere, wird das eine weg und der andere wird zurückgelassen. Aber wenn man den Text sich genauer anschaut, in Matthäus 24, dann steht genau im Vers davor, da steht, dass das Kommen des Menschensohns beschrieben wird. Dass Jesus kommen wird und dass wie bei Sintflut die Menschen das nicht beachteten und alle kamen um, so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Und dann steht, und dann werden zwei auf dem Felde sein. Das heißt dann, wenn der Menschensohn, Jesus Christus, wiederkommt, in den Wolken des Himmels, mit Kraft und Herrlichkeit, dann wird es so sein, dass einer angenommen wird und einer wird zurückgelassen. Zwei sind auf der Mühle, der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Das heißt, dieser Text zeigt nur, dass es eine Trennung geben wird. Durch Familien durch, durch Arbeitskollegen durch. Und dass diese Trennung bei der Wiederkunft sein wird. Aber nicht davor und schon gar nicht 3,5 Jahre davor. Zweitens, die Lehre der Unsterblichkeit der Seele. Die Baptisten glauben auch, dass Gott dem Menschen eine unsterbliche Seele gegeben hat. Und, aber es gibt so viele Bibeltexte, die dem widersprechen. Ich habe jetzt mal einen rausgesucht. Wir hatten einmal schon einen gelesen gehabt, in den vorigen Abenden, wo es heißt, dass bei der Erschaffung des Menschen Gott den Menschen aus Erde gemacht hat, vom Acker, und hat ihm den Odem des Lebens eingeblasen. Und das Ergebnis ist, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt, der Mensch hat keine Seele, er ist eine Seele. Und in Johannes 11 finden wir die Aussage, dass Jesus den Tod auch als Schlaf bezeichnet. In Johannes 11, Verse 11 bis 14 heißt es, das sagte er, Jesus, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Das heißt, als Lazarus gestorben war, hat Jesus das als Schlaf bezeichnet. Und die Jünger dachten dann, es wäre ein echter Schlaf und sagten, naja, wenn er schläft, dann wird es ja besser mit ihm werden. Aber Jesus sagt, nein, er ist gestorben. Und dann hat Jesus ihn wieder auferweckt aus dem Grab. Und Lazarus war schon 4 Tage im Grab. Das heißt, die Verwesung hatte dann schon begonnen. Deswegen haben auch die Schwestern gesagt, ach, Jesus sagte, man sollte den Stein wegnehmen. Haben sie gesagt, ja, der stinkt schon, das kann man jetzt nicht machen. Und dann hat er ihn zum Leben wieder erweckt. Interessant ist, Jesus, als er ihn zum Leben erweckt, was ruft Jesus? Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Nämlich, er hat ihn aus dem Grab herausgerufen. Das Grab war damals, meistens waren das so Felsengräber im Felsen drin, und er hat ihn herausgerufen. Jesus hat nicht gerufen, Lazarus, komm herunter. Lazarus war nicht im Himmel, sondern er war im Grab. Und außerdem, wenn Lazarus im Himmel gewesen wäre, dann hätte Lazarus sich bestimmt beschwert. Dann hätte er gesagt, Herr Jesus, also das ist gar nicht nett von dir, dass du mich aus dem Himmel wieder rausholst. Das war im Himmel so schön und ich wäre doch am liebsten da geblieben. Warum muss ich wieder auf die Erde zurück? Aber nichts, nein. Lazarus sagt nicht, ich war schon im Himmel. Er hat keinen Bericht gegeben. Er hat sich hingesetzt und gesagt, morgen erzähle ich allen Leuten, wie es im Himmel aussieht. Denn ich bin ja schon da gewesen. Nein, er war nicht im Himmel. Er hat nichts darüber gesagt. Ja. Lazarus war im Grab. Als er gestorben war, war sein Gehirn, sein Gedächtnis damit zu Ende. Und als er Jesus ihn wieder zum Leben gerufen hat, hat er wieder denken können. Und dazwischen war es, als ob nichts gewesen wäre. Lazarus hat im Grab geschlafen. Er war nicht im Himmel gewesen. Ja, deswegen die Lehre der Unsterblichkeit der Seele kommt nicht aus der Bibel, sondern die kommt eigentlich aus dem griechischen Hellenismus von Plato begründet. Und da gibt es Verbindungen, die dann im 4. bis 6. Jahrhundert ins Christentum Einfluss genommen haben. Drittens, die ewige Qual in der Hölle. Die Baptisten glauben, wie viele andere Kirchen auch, dass es eine ewige Höllenqual gibt. Und zwar kommt dieser Gedanke eigentlich daher, dass sie an die unsterbliche Seele glauben. Und wenn es diese unsterbliche Seele gibt, dann kann die Seele ja niemals sterben, niemals zu Ende sein. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten für die Menschen. Entweder sie werden gerettet oder sie gehen verloren. Mehr gibt es nicht. Und wenn sie gerettet werden, ist es klar, dass wenn sie gerettet sind, dann haben sie ja ewiges Leben bei Gott in der Ewigkeit, wo schön ist. Und ja. Aber die jetzt verloren gehen, wo sind die? Die können ja auch nicht sterben, wenn sie eine unsterbliche Seele haben. Und wenn sie nicht sterben können, dann müssen sie halt in der Hölle ewig sein und dort in der Hölle schmoren. Aber dieser Gedanke der ewig brennenden Hölle, der ist nicht biblisch. Es gibt zwar einen Bibeltext oder einige Texte, die man so auslegen könnte, die aber wenn man sie genau nimmt, wenn man andere Bibeltexte nimmt als Erklärung, dann doch ziemlich schnell anders zu sehen sind. Ich habe einen Bibeltext als Erklärung in Offenbarung 20, Vers 14. Dort heißt es, und hier wird gerade beschrieben, wie das Gericht über die Ungläubigen ist und was denn ihr Ende sein wird. Und da steht, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Das heißt, der feurige Pfuhl, das ist der Feuersee, das ist die Hölle. Natürlich gibt es eine Hölle. Die Bibel spricht deutlich von der Hölle. Aber die Hölle wird nicht ewig brennen, sondern der feurige Pfuhl ist der Ort, wo die Ungläubigen hinkommen, wo sie denn ihre Sünde am Ende büßen müssen. Und dann ist der feurige Pfuhl aber der zweite Tod, der Sündentod. Das heißt, sie werden sterben. Paulus sagt, der Sünde-Sold ist der Tod. Der Sünde-Sold heißt, die Folge der Sünde ist der Tod. Er sagt nicht, der Sünde-Sold ist ewiges Brennen in der Hölle, sondern ist der Tod, und zwar der ewige Tod, der endgültige Tod. Das ist auch ganz leicht nachzuvollziehen. Warum? Weil Gott ist das Leben. Und Sünde heißt, dass sich der Mensch von Gott trennt. Und wenn ich mich von Gott trenne, trenne ich mich damit vom Leben. Wenn ich mich vom Leben trenne, dann bin ich tot. Es gibt kein geschaffenes Wesen, was in sich selbst Leben hat, sondern alles Leben kommt von Gott und wird durch Gott erhalten. Und deshalb ist jedes Geschöpf von Gott abhängig zu leben. Und so ist es auch, dass wenn wir hier auf dieser Erde leben, eigentlich wenn wir sündigen, müssten wir auf der Stelle tot umfallen, weil wir es von Gott getrennt haben. Aber Gott ist gnädig, dass er uns weiterleben lässt, damit wir die Möglichkeit haben, unsere Sünde zu bereuen, zu bekennen und dass er uns die Sünde vergibt. Und dann können wir ewiges Leben haben. Deswegen, Jesus hat für uns diese Sünde, diesen Sündentod ja getragen, weil Gott die Sünden der ganzen Welt auf Jesus gelegt hat, als er am Kreuz gestorben ist. Und wenn ein Mensch das jetzt annimmt, dann gilt das für ihn. Wenn im Gericht denn unser Fall dann vorkommt, dann wird Jesus vortreten und wird sagen, ja, ich bin diesen Sündentod für ihn gestorben. Weil bei jedem Menschen, wenn wir unser Leben untersucht werden wird, dann wird bei jedem Menschen am Ende hinter da stehen, er hat gesündigt, die Strafe ist ewiger Tod. Und Jesus wird sagen, ich bin diesen Tod für ihn gestorben. Und dann wird darüber geschrieben, bereits bezahlt, und dann sind wir frei, dann haben wir ewiges Leben. Aber bei den Menschen, die nicht mit Gott gelebt haben oder nur nach dem Lippenbekenntnis und nicht nach dem Herzen, da wird Jesus nicht vortreten. Und da steht unten drunter ewiger Tod. Und die Hölle ist im Endeffekt, dass Gott die Sünden der Menschen, die sie gemacht haben, dass er die Sünden auf sie legt und sie werden an den Sünden sterben. Das ist ein Sündentod, der zweite Tod. Ein ewiger Tod, ein Tod, der also dann ewige Auswirkungen haben wird. Deswegen, der feurige Pfuhl ist denn dieser zweite ewige Tod. Und wenn die Sünden auf sie gelegt werden, dann sterben sie genau den Tod, den Jesus am Kreuz auch gestorben ist. Für uns. Ja. Aber wer das nicht angenommen hat für sich, der muss diesen zweiten Tod selber sterben. Ja. Deswegen, es gibt keine ewige Höllenqual. Und es gibt übrigens auch viele gläubige Christen, die gesagt haben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott, ein liebender Gott, seine Kinder, die er geschaffen hat, sind auch Menschen, die er liebt, ewig in der Hölle quälen wird. Deswegen haben sie dann irgendwann gesagt, naja, wenn das nicht sein kann und nicht sein darf, dann wird Gott am Ende alle Menschen erlösen. Dadurch kam die Lehre der Allversöhnung auf. Die ist auch nicht biblisch, weil in der Bibel steht ganz klar drin, dass sogar die Mehrheit der Menschen Jesu Angebot nicht annehmen wird und verloren gehen wird. Ja, deswegen, die ewige Höllenqual ist nicht mit den biblischen Prinzipien zu vereinbaren. Ja, viertens, das Prinzip einmal gerettet, immer gerettet. Sie glauben nämlich, dass wenn ich einmal bei Gott bin, dass Gott mich festhält und dass ich sicher bin und nicht mehr abfallen kann. Es gibt einen Bibeltext in 2. Petrus 2, Vers 20. Da heißt es, denn wenn Sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes, Jesus Christus, entflohen sind dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Ganz klare Aussage. Hier steht, also viele sagen denn von denen, die glauben, einmal gerettet, immer gerettet, die sagen dann, naja, okay, wenn jemand von Gott abfällt und wieder sich bekehrt, dann war er am Anfang beim ersten Mal gar nicht echt bei Gott gewesen. Das war dann nur so eine halbe Sache. Aber Petrus sagt was anderes. Er sagt, dass wenn jemand wirklich der Sünde entronnen ist und dem Schmutz der Welt entronnen ist, wenn er also wirklich bei Gott ist und sein Leben Gott übergeben hat und wirklich bekehrt ist, dann kann er auch wieder von der Sünde überwunden werden und kann auch wieder abfallen. Und dann wird es sogar ärger werden als vorher mit ihm, weil er ja das Gute gekannt hat, sich aber dagegen entschieden hat und damit sein Gewissen so abgestumpft ist, dass er umso mehr Diener der Sünde wird. Deswegen, es ist möglich, wenn wir mit Gott leben, dass wir auch abfallen können. Natürlich, wir dürfen Heilsgewissheit haben. Wenn wir mit Gott leben, dann weiß ich, ich bin Gottes Kind, ich gehöre ihm und ich bin gerettet, ich bin erlöst. Aber wir brauchen noch eine Heilssorge. Das heißt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht vom Glauben wieder abfallen. Dass wir bei Gott, dass wir im Licht bleiben und dass wir nicht wieder in die Finsternis zurückdriften. Ja. Und das ist manchmal etwas, was unmerklich geschieht. Es gibt die wenigsten, die von Gott abfallen, sagen, sind einmal, heute an einem Tag sind sie begeistert für Gott und morgen sagen sie, ich sage mich von Gott los, sondern es ist meistens ein schleichender Prozess, dass sie den Glauben nicht mehr so ernst nehmen, dass sie sich keine Zeit mehr nehmen für Gott und dass andere Dinge wichtiger werden als Gott und dass sie dann Schritt für Schritt die Hand Gottes loslassen und irgendwann ganz wieder in der Welt sind. Wir haben auch in der Bibel einige Beispiele von Menschen, die wirklich bekehrt waren und gläubig waren und wieder den falschen Weg gewählt haben. Das ist der Salomo zum Beispiel gewesen. Der war wirklich ganz demütig und gläubig und hat sich durch seine Frauen verführen lassen. Und auch andere Beispiele haben wir in der Bibel, wo das vorgekommen ist. Fünftens, die Sonntagsheiligung. Die Baptisten haben auch wie die meisten anderen Christen den Sonntag als Ruhetag. In Hesekiel 20, Vers 12 haben wir einen interessanten Bibeltext, wo Gott im Alten Testament sagt, das gilt natürlich heute immer noch, ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Das bedeutet, dass die Sabbatheiligung ein Zeichen ist, dass Gott bei uns ist, dass Gott uns heiligt, dass er in uns wohnt und dass er unser Leben verändern möchte mit ihm. Weil der Sabbat ist ein besonderer Tag, wo wir Zeit finden für die Gemeinschaft mit Gott und wo Gott einen Segen auf diesen Tag gelegt hat. Und dieser Segen, der Sabbatsegen, ist etwas, was uns in unserem Innersten, unserem Herzen verändert, was uns Gott näher bringt. Ja. Und deswegen ist der Sabbat der Tag, den Gott als Ruhetag ausgesucht hat. Und der Sonntag ist ein Tag, den die katholische Kirche im 4. Jahrhundert eingesetzt hat, gegen den Willen Gottes und gegen die Bibel. Sechstens, sie sagen, das Gesetz ist mit Jesu Tod aufgehoben. Interessant ist, wenn man dann mal nachfragt und sagt, naja, okay, wenn also das Gesetz aufgehoben ist, dann dürfen wir also jetzt töten und ehebrechen und lügen und stehlen und neidisch sein. Dann sagen sie, nein, das darf man nicht. Dann sagt man, ja, warum denn, wenn das Gesetz aufgehoben ist? Ja, dann sagen sie, nein, die Prinzipien gelten noch, aber das Gesetz gilt nicht mehr. Aber deswegen ist das, sind sie denn da nicht ganz konsequent. Viele sagen dann auch, naja, die anderen neuen Gebote, die gelten ja noch, dass man nicht stehlen darf und dass man Gottes Namen nicht missbrauchen darf und so weiter. Nur den Sabbat, da gibt es eben den Punkt, wo sie sagen, das gilt nicht mehr. Deswegen sagen sie eigentlich, das ganze Gesetz ist aufgehoben, weil der Sabbat eben als ein Teil des Gesetzes da ist, den sie nicht halten wollen oder können. Matthäus 5, Vers 17 und 18 ist ein wichtiger Text, wo Jesus in der Bergpredigt uns sagt, wie er zum Gesetz steht, ob das Gesetz noch gilt oder nicht gilt. Er sagt dort, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Deutliche Aussage Jesu. Also er sagt, wenn er gekommen wäre, das aufzulösen, dann hätte man eigentlich, dann hätte er gar nicht sterben brauchen. Dann hätte man einfach das Gesetz ändern können und dann wäre die Sünde keine Sünde mehr gewesen. Aber weil das Gesetz unauflöslich ist, musste er sterben und die Strafe für die Übertretung bezahlen. Und er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz nicht abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und er hat es erfüllt. Er war der einzige Mensch, der 100% das Gesetz gehalten hat. Wenn es heute einen Menschen geben würde, der das Gesetz 100%ig halten würde und niemals eine Sünde tun würde, der könnte ohne Erlöser gerettet werden. Ja, natürlich. Aber es gibt keinen. Paulus sagt, alle haben gesündigt. Jeder Mensch, weil wir diesen Hang zur Sünde haben. Die Sünde stärker ist als wir Menschen. Deswegen brauchen wir alle einen Erlöser. Jesus Christus, der unser Erlöser geworden ist und für uns gestorben ist. Und Jesus sagt in diesem Text, Matthäus 5, noch weiter, dass er sagte, auch nicht der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz wird verändert oder vergehen. Mindestens solange nicht bis Himmel und Erde vergehen. Und solange wir noch sehen, dass diese Erde und der Himmel noch bestehen, wissen wir auch, dass Gottes Gesetz noch gilt. Und warum gilt Gottes Gesetz noch? weil Gottes Gesetz ein Ausdruck des Charakters Gottes, des Wesens Gottes ist. Und da Gottes Wesen niemals verändert wird und vergeht, wird auch das Gesetz niemals verändert werden oder aufgelöst werden. Ja, das waren einiges von den Abweichungen, die wir bei den Baptisten sehen können, Abweichungen von der Bibel. Kommen wir zum vierten Punkt. Was können wir tun? Wie sollen wir das, was wir jetzt gehört haben, wie können wir das in die Tat umsetzen? Wie können wir das für unser Leben mehr und mehr auch erkennen und praktizieren? Das Erste ist, dass wir selber die Bibel lesen. Solange wir uns auf andere verlassen, was andere sagen über die Bibel, solange wir gute Bücher nur über die Bibel lesen, aber nicht die Bibel selbst, werden wir die Wahrheit nicht erkennen können. Wir können die Wahrheit nur erkennen, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, wenn wir sein Wort lesen. Und vor allen Dingen, die Frage ist, wie wir die Bibel lesen. Man kann die Bibel lesen, indem man nur versucht, das, was ich schon weiß und erkannt habe, was in meinem Kopf ist, dass ich das in der Bibel wiederfinde. Aber dann werde ich niemals über das hinauskommen, was meine Meinung ist und was mein Denken ist. Sondern es ist notwendig, dass wir die Bibel lesen, wenn wir sie aufschlagen und Gott bitten, dass wir sagen, lieber Gott, sprich du jetzt zu mir. Und zeig du mir jetzt, was du mir in deinem Wort sagen möchtest, was wichtig ist, was ich jetzt erkennen soll, sowohl von den Lehren her als auch von meinem Leben. Und wenn wir so offen sind für die Bibel und für Gottes Wirken und für Gottes Wort, dann wird der Heilige Geist uns erstaunliche Dinge offenbaren. Wir sollten niemals an den Punkt kommen, wo wir denken, jetzt weiß ich schon alles und jetzt kann ich schon alles und jetzt ja, brauche ich eigentlich Gottes Wort gar nicht mehr. Sondern es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen und dass wir die Bibel der Bibel erlauben, dass sie unser Leben beeinflusst und verändert. Ich führe erstmal noch mal ein paar Dinge auf, die wichtig sind bei den Hinweisen. Erstens Bibel lesen, zweitens die biblische Prophetie studieren, drittens eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen und viertens, dass wir Gott gehorsam sind, dass wir seine Gebote halten. Die Bibel lesen, 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Dort heißt es, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist wichtig, dass Petrus uns hier sagt, weil der Heilige Geist die Schreiber der Bibel inspiriert hat, weil sie durch den Heiligen Geist getrieben waren und die Weissagung und auch die Schriften geschrieben haben, deshalb ist auch die Auslegung nicht unsere eigene Sache, sondern es ist Gottes Sache. Diesen ersten Teil des Textes haben die Kirchen manchmal benutzt, um zu sagen, ja seht ihr, wir können diese Schrift nicht selber auslegen. Und deswegen müssen wir euch sagen, wie die Bibel zu verstehen ist. Also es war sogar so weit, dass die katholische Kirche im Mittelalter gesagt hat, wer die Bibel selber besitzt oder liest, der wird umgebracht. Das war die Todesstrafe auf den Besitz der Bibel. Weil sie befürchtet haben, dass die Menschen, wenn sie die Bibel lesen, dass sie dann erkennen, was Wahrheit ist und erkennen, dass das System der katholischen Kirche nicht der Bibel entspricht. Aber das Prinzip gilt heute immer noch, dass sie sagen, ein Laie kann und darf die Bibel nicht selber lesen und verstehen, sondern er muss das lesen, was die Kirche sagt, was die Bibel sagt. Also er muss die Bibel durch die Brille der Kirche lesen, durch die Brille des Klerus. Ja. Aber die Bibel sagt uns, dass wir selbst, jeder Einzelne, die Bibel lesen können und sollen. Und weil der Heilige Geist die Schreiber inspiriert hat, brauchen wir auch den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Es ist der gleiche Heilige Geist wie damals und er wird uns die Augen öffnen. Und er weiß ja, was damals damit gemeint war. Und deswegen wird er uns auch die wahre Bedeutung der Bibel offenbaren, wenn wir offen sind und das lesen. Und vor allen Dingen, ich sage es immer so, wenn wir die Bibel so nehmen, wie sie ist, dann ist es ganz einfach. Das Problem ist, dass die meisten versuchen, die klaren Aussagen der Bibel irgendwie zu verdrehen oder irgendwie anders, weil sie das nicht halten wollen. Wenn ich aber die Bereitschaft habe, das anzunehmen, dann wird Gott mir auch die Dinge zeigen, die für mein Leben wichtig sind. Zweitens, die biblische Prophetie studieren. Es ist interessant, dass selbst die meisten Freikirchen die Prophetie der Bibel kaum beachten. Warum? Weil sie sagen, das ist ein Buch mit 7 Siegeln und das ist verschlüsselt, das kann man nicht verstehen. Aber Offenbarung heißt ja gerade Offenbarung. Und dass Gott uns etwas offenbaren will über den Erlösungsplan und über die Endzeit. Und gerade in der Prophetie finden wir danach Aussagen, die auch uns zeigen, wo wir heute Wahrheit und Licht finden. Im 2. Petrus 1, Vers 19 lesen wir, Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Die Prophetie ist ein Licht. Und in dieser Welt ist es dunkel. Und wir würden den Weg verpassen, wenn wir das Licht nicht hätten. In der Dunkelheit sehen wir nicht, wohin wir gehen, wohin wir gehen sollen und wo das Ziel ist. Aber die Prophetie hat Gott uns gegeben, damit wir das Ziel sehen können, damit wir in die richtige Richtung gehen können, damit wir unterscheiden können zwischen Wahrheit und Irrtum. Denn das Licht offenbart, was wahr ist. Satan möchte uns in Finsternis halten. Und deswegen ist Satan auch sehr fleißig dabei und auch sehr erfolgreich dabei, gerade den Christen die Prophetie auszureden oder wegzunehmen. Prophetie ist wichtig zu studieren. Drittens, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Johannes 15, Vers 4 sagt: Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Jesus hat hier ein Gleichnis gebraucht von dem Weinstock und der Rebe. Das heißt, die Rebe braucht den Weinstock, damit sie leben kann, damit sie Frucht bringen kann. Und so brauchen wir Jesus. Ohne Jesus können wir nichts. Und er möchte, dass er in uns ist und wir in ihm sind. Eine enge Verbindung, eine sehr enge Verbindung zwischen Jesus und uns. Und wenn wir mit ihm verbunden sind und wenn wir wirklich aufrichtig dabei sind und wenn wir wirklich zuerst nach Gottes Reich trachten in unserem Leben, dann wird Gott uns auch durch den Heiligen Geist die Wahrheit zeigen. Es gibt nur eine Wahrheit, die biblische Wahrheit. Und es geht darum, dass wir diese biblische Wahrheit immer besser kennenlernen, immer tiefer da eindringen und immer besser verstehen lernen. Und das geht nur, wenn wir in Jesus leben, mit ihm leben und uns von ihm beeinflussen lassen und uns von ihm führen lassen, auch in der Erkenntnis der Wahrheit. Punkt 4, der Gehorsam, das Halten der Gebote. Jakobus 2, Vers 10 und Vers 11. Das ist übrigens ein Text aus dem Neuen Testament. Viele sagen immer, ja, im Alten Testament, da haben wir das Gesetz gehabt, im Neuen Testament haben wir die Gnade. Nein, wir hatten in beidem beides. Auch im Alten Testament war die Gnade vorherrschend als Grund der Erlösung und auch im Neuen Testament haben wir es. Aber trotzdem haben wir Texte wie den Jakobus-Text im Neuen Testament, wo es heißt, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Ja, das heißt, die Frage ist, um welches Gesetz geht es hier? Natürlich um die 10 Gebote. Denn da werden ja sogar 2 Gebote von den 10 Geboten direkt wörtlich angeführt. Und dann sagt er, wenn du jetzt von diesen 10 Geboten eins übertrittst, übertrittst du das ganze Gesetz. Und da ist natürlich die Frage, es gibt 10 Gebote. Und die meisten der 10 Gebote, nämlich 9, halten die meisten Christen ja auch. Aber das 4. Gebot, das Sabbatgebot, ist ein Gebot, was eben auch in den 10 Geboten steht. Sogar genau in der Mitte. Das ist das längste Gebot. Und wenn wir aufgerufen werden, die Gebote zu halten, dann gehören alle 10 dazu, auch der Sabbat. Natürlich sagt Jakobus nicht, dass wir durch das Halten der Gebote uns den Himmel verdienen können damit, sondern das Gebote halten ist für unser Leben wichtig, wenn wir erlöst sind. Dass die 10 Gebote für uns die Grundlage sind, wie wir Gott lieben, unseren Nächsten lieben können. Die 10 Gebote sind sehr wichtig. Denn wer sagt, die Gebote gelten nicht mehr, der ist eigentlich genau auf der Schiene wie auch Satan. Satan hat am Anfang im Himmel die Gebote Gottes in Frage gestellt. Er hat gesagt, Gott ist nicht gut, Gott ist nicht liebevoll, Gott ist nicht gerecht und auch Gottes Gesetz ist nicht gut. Ich kann Gesetze machen, die viel besser sind. Und weil das Gesetz eben Gottes Charakter widerspiegelt, hat er das Gesetz im Himmel angezweifelt und angegriffen. Und das hat er die ganzen 6000 Jahre der Menschheitsgeschichte hindurch auch schon gemacht. Dass er immer wieder Gottes Gesetz und damit Gottes Autorität in Frage gestellt hat. Und heute macht er es, indem er den Christen einredet, Gottes Gesetz ist abgeschafft. Wir brauchen es nicht mehr, weil wir die Gnade haben. Natürlich haben wir die Gnade und die Gnade ist ja auch der Grund unserer Erlösung. Aber damit ist das Gesetz nicht abgeschafft, sondern es hat nur eine andere Funktion. Es ist nicht dafür da, uns dem Himmel, dass wir in den Himmel verdienen damit, sondern die Funktion ist, dass wenn wir erlöst sind, dass es für uns der Maßstab ist, wie wir mit Gott leben können und mit dem Nächsten. Und dass wir den Nächsten und Gott lieben sollen. Deswegen möchte ich euch alle aufrufen, mit Gott zu leben, Jesus im Herzen zu haben und aus Liebe zu Jesus sein Gesetz zu halten durch seine Kraft. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir, dass wir Vergebung unserer Sünde haben dürfen. Wir danken dir, dass du jedem Menschen die Vergebung und auch die Erlösung kostenlos anbietest. Wir bitten dich aber auch, hilf du uns, dass wir dein Gesetz in unserem Herzen haben, dass wir dich in unserem Herzen haben, dass wir mit dir leben, dass du in unserem Leben sichtbar bist und dass wir von innen heraus das Gesetz gerne halten, weil es dein Wille ist und weil du das in uns vollbringst. Herr, schenk uns die Kraft dazu, dein Gesetz zu halten, das zu tun, was du möchtest und dass wir dir folgen in allen Dingen und dass wir dir treu sind. Vergib du uns, wenn wir manchmal, vielleicht auch aus der Unkenntnis, dir nicht gefolgt sind und ungehorsam waren. Aber hilf du uns, in Zukunft den richtigen Weg zu gehen. Dass wir dich lieben, unseren Nächsten lieben, dass wir die 10 Gebote im Herzen haben und gerne tun. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, das war das Thema Nummer 7 über die Baptisten. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema. Teil 8, die Brüderbewegung.